Mein Gesprächspartner heute ist Professor Martin Wabitsch.
Die Familien, die Kinder, die in unsere Sprechstunde kommen mit ihrem Thema Adipositas, die tun schon viel, viel mehr, bemühen sich schon viel, viel mehr als andere für einen gesunden Lebensstil. Das heißt, wir dürfen diese Familien erstmal loben, Anerkennung ihnen zollen, dass sie kommen und um Rat bitten. Und wir dürfen ihnen auch vermitteln, wir verstehen ihr Anliegen und wir erkennen, dass sie schon sehr, sehr viel tun, um dem Thema Adipositas zu begegnen.
Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gesprächspartner heute ist Professor Martin Wabitsch und wir reden über das Thema Adipositas im Kindes- und Jugendalter. Herr Professor Wabitsch arbeitet an der Universitätskinderklinik in Ulm. Er ist dort Sektionsleiter für pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie. Er ist Vorstandsvorsitzender des Zentrums für seltene Erkrankungen in Ulm. Er ist stellvertretender Standortdirektor des Deutschen Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin und er ist Leiter der interdisziplinären Adipositas-Ambulanz. Herzlich willkommen, lieber Herr Wabitsch.
Guten Tag, Herr Enger.
Herr Wabitsch, wer ist denn adipös? Wie machen wir das? Wie messen wir das?
Adipositas im Kindes- und Jugendalter kann man nicht am absoluten BMI-Wert messen oder definieren. Wir nehmen den BMI sehr wohl. Wir brauchen dazu Perzentilwerte, also alters- und geschlechtsspezifische Referenzwerte. Und ein Kind hat dann eine Adipositas, wenn es mit seinem BMI oberhalb der 97. Perzentile liegt. Und Sie haben gemerkt in meinem Satz gerade, dass ich ihn umformuliert habe. Die Frage, wer ist adipös oder ist ein Kind adipös, sollte man so nicht stellen, weil wir nehmen eigentlich People's First Language, das heißt, wir nehmen die Sprache, die nicht diskriminierend ist. Und ein Kind oder ein Mensch ist nicht adipös, sondern ein Kind, ein Mensch, ein Erwachsener, ein Jugendlicher lebt mit Adipositas oder hat Adipositas im Sinne von, er hat eine chronische Erkrankung.
Okay. Ich versuche mir Mühe zu geben, das durchzuhalten, sonst korrigieren Sie mich bitte auch im weiteren Verlauf des Gespräches. Ist der BMI denn sozusagen immer noch das, was man macht? Ist ja eigentlich ein guter alter Parameter. Gibt es nichts Moderneres, Schickeres, anderes?
Also es ist ein alter Parameter, ja. Aber wenn Sie an Ihren Start denken in der Kinderheilkunde, gab es den noch nicht, auch bei mir noch nicht. Das war, glaube ich, 1997 in Monatschrift Kinderheilkunde hatten wir den eingeführt damals. Zuvor hatten wir das Längen-Soll-Gewicht genommen oder wir hatten auch Hautfaltenmessungen durchgeführt, wenn es wirklich darum ging, zu bewerten, ob ein Kind zu viel Fettmasse hat, also Adipositas im Sinne von pathologisch vermehrter Fettmasse. Das hat sich so in der Praxis nicht durchgesetzt, nicht halten lassen. Wir messen keine Hautfalten in der Routine. Und der BMI, auch im Kindesalter, wenn man ihn auf Perzentile bezieht, hat eine sehr gute Korrelation mit der Fettmasse. Und wenn der BMI oberhalb des 97. Perzentils liegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Fettmasse auch zu hoch ist.
Da gibt es ja immer wieder mal Kritik am BMI, gerade bei denen, die relativ viel Muskeln haben, so die Kraftsportler und so, die werden ja da so ein bisschen falsch eingruppiert. Aber für Kinder ist das kein Problem?
Also wenn sie im Bereich des Grenzwertes sind, dann schon. Aber ich glaube, das ist nicht das, was das Thema heute ist. Wenn wir über Adipositas sprechen, dann haben wir schon die Vorstellung von Kindern, Jugendlichen, die eine sehr, sehr große Fettmasse haben, eine weitaus zu hohe Fettmasse haben. Wenn man es wissenschaftlich betreibt, dann hat der BMI seine Nachteile, gerade bei den Kindern, Jugendlichen, die so an der 97. Perzentile liegen. Auch deshalb, weil wir ja starke Altersabhängigkeit haben, ohne Abhängigkeit vom biologischen Alter. Das heißt, es spielt die Pubertät eine Rolle, die Reifeentwicklung spielt eine Rolle. Und wenn ich da Kinder vergleiche mit dem gleichen chronologischen Alter, kann es durchaus sein, dass ein Kind viel weiter schon entwickelt ist oder hinterherhinkt in der Entwicklung. Und dann ist natürlich der BMI zu dem bestimmten Alter kein gutes Maß.
Okay, aber trotzdem als Memo für unseren Alltagsgebrauch, BMI-Rechner für Kinder ist das empfohlene Instrument.
Das ist das empfohlene Instrument, so steht es auch in den Leitlinien. Und alles, was wir tun, wenn wir miteinander sprechen, Informationen austauschen, nehmen wir das BMI-Perzentil.
Okay. Wie kommt es denn dazu, dass ich eine Adipositas entwickle?
Genauso ist die Frage, glaube ich, gut gestellt, weil kein Kind wird mit einer Adipositas geboren. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber in der Regel kommt ein Kind mit einem normalen Geburtsgewicht zur Welt und die Adipositas entwickelt sich in den ersten Lebensjahren bei vielen. Es gibt eine große Analyse in Deutschland des CRESSNET, also eine Datensammlung niedergelassener Kinder- und Jugendärzte, die Daten erhoben haben bei Kindern während der Vorstellungen in der Praxis, während der Vorsorgeuntersuchungen. Und die zeigt, diese Analyse, dass Kinder, die im Alter von 3-4 Jahren eine Adipositas haben, diese in der Regel nicht mehr verlieren. Also die ersten 3-4 Lebensjahre ist der Bereich, wo die Adipositas sich entwickelt. Es gibt auch Möglichkeit, dass sie sich natürlich erst später entwickelt, aber so die biologische Grundlage, ein biologisches Phänomen ist, dass diese ersten Lebensjahre ganz entscheidend sind.
Und Sie sagen, die entwickelt sich in den ersten Lebensjahren und das liegt dann an unserer adipogenen Ernährung oder woran liegt es?
Das ist das Ergebnis des Zusammenspiels zwischen den Anlagen, die ein Kind mitbringt und den Lebensbedingungen. Und das wirkt sich nachher auf den Phänotyp, also die Adipositas oder die erhöhte Fettmasse aus. Sprich, ein Kind, das ein bestimmtes Risiko in seinen Anlagen hat für die Adipositas, entwickelt die Adipositas dann, wenn die Lebensbedingungen das Fördern des zulassen. Und es ist richtig, dass die Lebensbedingungen heute anders sind als vor 30, 40 Jahren. Und das ist sicher mit der Hauptgrund, die Lebensbedingungen, in denen Kinder heute aufwachsen, warum die Zahlen so hoch sind und auch angestiegen sind in den letzten Jahrzehnten.
Aber Sie haben gesagt, Gene spielen doch eine Rolle.
Ja, Gene spielen eine Rolle und wir haben da sehr viel dazugelernt in den vergangenen Jahren. Es gab zunächst große Studien an Zwillingen, an Eineigen, Zweieinig-Zwillingen, aber auch an Kindern, die adoptiert wurden und in anderen Familien aufwuchsen. Und diese Analysen, diese Untersuchungen zeigten, dass die Lebensbedingungen das eine sind, aber die genetische Veranlagung, also das, was die Kinder biologisch mitbringen von ihren Eltern, sehr viel größer ist im Einfluss auf den BMI, auf die Fettmassenentwicklung. Sprich, Kinder, die aufwachsen in einer anderen Familie, weil sie adoptiert wurden, deren BMI entspricht dem BMI ihrer biologischen Eltern und nicht dem BMI der Eltern, bei denen sie aufwachsen. Das zeigt uns, dass der genetische Einfluss bei der kindlichen Adipositas größer ist als der der Umgebungsfaktoren. So kann man das, glaube ich, an der Stelle zusammenfassen. Es sind die Gene, aber wir haben ja auch gelernt, gerade in der Kinderheilkunde, dass es nicht nur die DNA ist, die jemand mit sich bringt, die jemand hat, sondern es ist auch die Tatsache, dass während der Schwangerschaft und in den frühen Lebensjahren eine Art Programmierung stattfindet, Programmierung des Genprofils, das dann auch exprimiert wird. Man spricht von epigenetischen Veränderungen, die erworben sind, die während der Schwangerschaft und den frühen Kindesjahren zum Ausdruck kommen und dann den Phänotyp mitbestimmen.
Mhm. Das ist jetzt ein bisschen frustrierend, klingt das so nach dem Motto, die Genetik bestimmt ganz viel und die Dinge, die dazukommen, haben vielleicht weniger Einfluss. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Was passiert denn da, wenn ich jetzt also Eltern habe, die beide eine Adipositas haben? Sagen Sie, hat das Kind auch per se mal ein Risiko, eine Adipositas zu entwickeln? Was passiert da? Wie geht das?
Die Antwort ist ja. Ich kenne praktisch keine Familie, in der beide Eltern eine Adipositas haben und die Kinder schlank sind oder andersrum. Ich kenne auch keine Familie, in der beide biologischen Eltern schlank sind und Kinder da sind, die eine Adipositas haben. Und als Endokrinologe habe ich diese Art zu denken natürlich auch in anderen phänotypischen Merkmalen der Kinder. Das ist die Körperhöhe. Und da kann man sehr viel in Parallelität sehen. Wenn ich ein Kind im Wachstum beurteile, dann kann ich eine Zielgröße berechnen, die ergibt sich aus der Elterngröße. Und genauso ist es mit dem BMI. Der elterliche BMI bestimmt letztlich den BMI der Kinder. Ich habe da Variabilität und Spannbreite natürlich, aber es gibt ein gewisses Maß an Vorgabe. BMI, Fettmasse der Eltern, gibt den kindlichen BMI vor.
Als einer, der sich relativ viel mit Ernährung beschäftigt, denke ich jetzt so, kann ich meine Bemühungen ja irgendwie sein lassen. Können Sie das irgendwie so sagen? Wie viel ist denn Genetik und wie viel ist Umgebung und Ernährung? Kann man da irgendeinen Prozentsatz angeben?
Die Frage ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und das Thema ist komplex und lässt sich nicht mit Schwarz-Weiß-Darstellungen einfach erklären. Aber man muss ein paar Dinge einfach auf den Punkt bringen. Also ich glaube, die Diskussion zur Genetik und Epigenetik, die wir gerade hatten, die ist ganz wichtig, das ist die Grundlage. Und dann kann ich natürlich durch mein Verhalten und vor allem durch die Bestimmung der Lebensbedingungen, unter denen ich aufwachse, unter denen die Familie sich befindet, kann ich Einfluss nehmen auf den Energiehaushalt, auf die Energiehomöostase des Körpers und kann sehr wohl Einfluss nehmen auf die Gewichtsentwicklung. Das heißt, Kinder, die aufwachsen unter Bedingungen, wo sie sich viel bewegen können, wo sie viel raus können, eine sichere Umgebung haben, Kinder, die aufwachsen, wo Eltern dafür Sorge tragen, dass die Ernährung gesund ist. Und mit gesund meine ich viele Punkte, zum Beispiel keine Energie in Getränken oder auch ballaststoffreiche, quasi normale Ernährung mit Produkten direkt vom Feld, vom Garten, vom Markt. Wenn das ermöglicht wird und die Snacks kontrolliert werden und die Zeit vor den Bildschirmen, dann kann ich einen großen Einfluss nehmen, früh schon, auf die Entwicklung des BMIs, dann ist es aber der Lebensstil letztlich, der dann einen großen Einfluss hat auf die Entwicklung des BMIs. Wir haben wenig oder praktisch keine longitudinalen Studien dazu, die jetzt das belegen würden. Da ist viel Hypothese dabei, bei dem, was ich eben gesagt habe. Gesunder Menschenverstand natürlich auch. Es gibt Interventionsstudien bei Betroffenen. Und von den Interventionsstudien, wo es eine große Anzahl gibt, zigtausend von Kindern, die randomisiert in Studien waren, von denen haben wir gelernt, dass durch Lebensstiländerungen, also verhaltensbasierte Therapie, die das Verhalten des Kindes adressiert, kann ich im Durchschnitt 5% des Körpergewichts nach unten fahren, kann ich willentlich nach unten regulieren. 5% jetzt für, wenn ich es am Erwachsenengewicht festmache und im Kindesalter nutzen wir dazu den BMI Z-Score, den BMI SDS, der wäre 0,2, das entspricht ungefähr 5%.
Klingt erschütternd wenig und klingt so, als müsste man da sehr, sehr viel Bemühungen reinsehen. Aber lassen Sie mich nochmal versuchen zusammenzufassen. Das heißt, wenn ich eine bestimmte genetische Ausstattung von meinen Eltern mitbekommen habe, habe ich es ungleich schwerer, keine Adipositas zu entwickeln. Also ich muss mich mehr bemühen, ein Normalgewicht zu halten beziehungsweise keine Adipositas zu entwickeln, wenn ich eine bestimmte genetische Ausstattung von meinen Eltern bekommen habe.
Das ist richtig und das bringt uns jetzt auch zu einer tollen Erkenntnis, finde ich, weil die Familien, die Kinder, die in unsere Sprechstunde kommen mit ihrem Thema Adipositas, die tun schon viel, viel mehr, bemühen sich schon viel, viel mehr als andere für einen gesunden Lebensstil. Das heißt, wir dürfen diese Familien erstmal loben, Anerkennung ihnen zollen, dass sie kommen und um Rat bitten. Und wir dürfen ihnen auch vermitteln, wir verstehen ihr Anliegen und wir erkennen, dass sie schon sehr, sehr viel tun, um dem Thema Adipositas zu begegnen. Das ist bei vielen der Fall, nicht bei allen. Und es gibt sicher Familien aus anderen kulturellen Kreisen, Immigranten, bei denen die Adipositas anders bewertet wird, da ist kein Problembewusstsein da. Aber ich würde sagen, die Mehrzahl der Betroffenen, die in unsere Sprechstunde kommt, die hat das und die haben sich schon sehr, sehr bemüht, dem entgegenzutreten und was zu tun.
Lassen Sie uns zu der Sprechstunde gleich nochmal zurückkommen. Ich möchte nochmal zurück zu den Eltern mit Adipositas. Wenn man das nochmal im Kopf hat, Sie sagen, beide Eltern haben eine Adipositas, das Kind hat es ungleich schwerer, ein Normalgewicht zu entwickeln, dann könnte man noch sagen, wäre denn nicht die sinnvolle Intervention, alles daran zu tun, dass die Eltern vor Eintritt der Schwangerschaft nicht adipös sind? Würde das nützen? Würde das den Kindern helfen, wenn man sagen würde, da ist ein Paar, das hat Kinderwunsch, die geben sich erstmal besonders viel Mühe zu gucken, dass sie ihr Körpergewicht reduzieren und zeugen dann erst ein Kind? Würde das helfen?
Das ist ein richtiger Gedanke, auch eine wissenschaftliche Hypothese, für die es einige Belege gibt, dass sie wohl wahr ist. Also wir wissen zum Beispiel, dass der BMI der Mutter vor der Schwangerschaft, entscheidend ist für die Gewichtsentwicklung des Kindes, wenn es geboren ist. Also insofern, den Zusammenhang gibt es und dann müsste man annehmen, wenn man den BMI korrigiert, nach unten reguliert, dass dann ein besseres Outcome da ist. Übrigens, das Gleiche gilt für die Väter auch. Und man geht davon aus, dass die Keimzellen bereits epigenetische Veränderungen haben, die sich dann auswirken auf die Regulation der Energiehomöostase, letztlich die Regelkreise, die im Gehirn dann dafür verantwortlich sind, die Fettmasse zu steuern. Hochinteressant, da gibt es Belege auch beim Menschen, dass in Spermien, in Eizellen entsprechende Methylierungsveränderungen sind, wenn ein Mann, eine Frau eine Adipositas hat und es wird dann so weitergegeben, transgenerational. Also es ist ein richtiger Ansatz. Solche Studien durchzuführen ist nicht einfach und es gab schon groß angelegte Studien bei Frauen im gebärfähigen Alter, wenige, wo man vor der Schwangerschaft intervenierte. Es gibt mehrere, wo man während der Schwangerschaft intervenierte. Aber all diese Studien bei Menschen haben bisher keinen Effekt gezeigt auf das Outcome BMI beim Nachkommen, beim Kind, mit einer einzigen Ausnahme. Und es war eigentlich eine retrospektive Analyse von der Entwicklung von Kindern, die von Frauen geboren wurden, die eine extreme Adipositas hatten bei der ersten Schwangerschaft und sich danach einer bariatrisch-chirurgischen Intervention unterzogen und sehr viel Gewicht abgenommen haben und dann wieder schwanger wurden. Und wenn man die erste Gruppe von Kindern vor der Operation verglich, gab es eine Kohorte von solcher Frauen, mit der zweiten Gruppe von Kindern, die nach der bariatrisch-chirurgischen Intervention geboren wurden, dann hatten diese beiden Kindergruppen einen völlig unterschiedlichen Phänotyp. Primär der BMI war deutlich niedriger bei denen, die nach der Operation der Mütter geboren wurden, aber auch die Stoffwechselsituation, das metabolische Syndrom, Insulinresistenzparameter waren deutlich besser bei den Kindern, bei denen der BMI der Mütter vor der Schwangerschaft korrigiert wurde.
Das finde ich auch also spannend, auch total einleuchtend, aber vielleicht da nochmal die Wiederholung, also sowohl BMI der Väter als auch der Mütter vor Eintritt der Schwangerschaft ist wichtig. Ich ahne jetzt mal, dass es nicht so wahnsinnig realistisch sein wird, da jetzt ein großes Programm daraus zu machen. Trotzdem natürlich extrem spannend, auch von der Idee her, was machen die Gene, was macht die Methylierung von bestimmten Genabschnitten. Das ist ja irre spannend. Intervention während der Schwangerschaft, also die Frau wird schwanger, weiß, ich habe eine Adipositas und ich achte jetzt während der Schwangerschaft besonders gut auf meine Ernährung und auf die Gewichtszunahme. Hilft das dem Kind?
Da gibt es eine Reihe von Untersuchungen, randomisiert, kontrolliert. Auch hier in Deutschland, Professor Hauner in München hat sich da sehr, sehr damit beschäftigt. Und es gibt da postnatal wenige Parameter, die beeinflussbar waren, aber à la long, wenn die Kinder dann älter werden, sind die primären Endpunkte, zum Beispiel BMI der Kinder, nicht zu beeinflussen gewesen mit den Interventionen, die bislang untersucht wurden. Das heißt, man muss davon ausgehen, es muss noch sehr drastischer interveniert werden, mehr interveniert werden, ähnlich wie bei einer bariatrischen chirurgischen Operation. Und es lässt sich im normalen Leben eigentlich so nicht umsetzen.
Dann haben wir sozusagen jetzt dieses Thema pränatal während der Schwangerschaft und dann kommt das Kind auf die Welt, entwickelt eine Adipositas. Und dann kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, den Sie vorhin schon angesprochen hatten, zu Ihrer Sprechstunde. Bevor die Menschen aber ja in ihre Sprechstunde kommen, gehen die ja zum niedergelassenen Kinder- und Jugendarzt oder zum Kindergastroenterologen wie zu mir. Und ganz häufig höre ich ja dann, naja, das sind doch irgendwie Anführungszeichen die Drüsen, Anführungszeichen. Und können Sie denn nicht mal Diagnostik machen? Können Sie denn nicht mal die Schilddrüse untersuchen oder sonst irgendwas anderes untersuchen? Gibt es eine sinnvolle Labordiagnostik, die Sie empfehlen oder sagen Sie alles Quatsch?
Also es gibt Leitlinien, die uns vorschlagen, was wir tun sollen. Wenn Sie mich jetzt direkt fragen, will ich die Frage aber ganz einfach beantworten. Ein Kind, das eine normale psychomotorische Entwicklung zeigt, ein normales Wachstum, also Körperhöhen, Körperlängenwachstum zeigt und eine Adipositas entwickelt, bei diesem Kind brauche ich kein Blut abnehmen. Wenn die Gewichtsentwicklung dramatisch schnell läuft, innerhalb von wenigen Monaten, dann ist es sicher nicht normal, dann kann ich an eine Schilddrüsenunterfunktion denken, im seltenen Fall auch mal einen Hirntumor, der Kraniopharyngiom, das sich so manifestieren würde. Aber dort sehe ich in der Regel auch einen Einbruch vom Körperhöhenwachstum.
Okay, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Lassen wir uns den doch nochmal wiederholen, weil das wird viele niedergelassene Kinder- und Jugendärzte erstmal entlasten. Sie sagen, bei normaler Längenentwicklung, normaler psychomotorischer Entwicklung und sonst keinen Auffälligkeiten brauchen wir keine Labordiagnostik. Die brauchen wir nur, können wir nochmal wiederholen, bei sonstigen klinischen Auffälligkeiten oder besonders schneller Gewichtszunahme.
Korrekt, genau so ist es. Die internationalen Leitlinien empfehlen ja eher die Diagnostik Richtung Folgeerkrankungen, nicht Richtung Ursachen der Adipositas. Und bei den Folgeerkrankungen, da gibt es Empfehlungen, was man sinnvoll machen kann. Da ist eine große Diskussion, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Wir können da einsteigen. Wir sind da eher zurückhaltend, weil ich ja weiß, alles, was ich an Folgeerkrankungen der Adipositas messen kann, kann ich ja nur über eine Therapie der Adipositas zunächst mal wieder in den Griff bekommen. Das heißt, es gilt eigentlich für alle, egal ob sie jetzt ein erhöhtes Triglyceridspiegel haben oder erhöhte Leberwerte haben. Alle Kinder mit Adipositas sollten ja ihren Lebensstil optimieren.
Okay, da kommen wir vielleicht gleich zu nochmal, weil Sie am Anfang den Wert der Genetik doch so betont hatten. Da gibt es ja so ein paar ganz seltene genetische Erkrankungen. Wann muss man denn das machen? Also ich nehme jetzt mal an, das ist nicht Aufgabe des niedergelassenen Kinder- und Jugendarztes, aber ein Spezialist wie Sie wird ja ab und zu spezielle genetische Diagnostik veranlassen. Wann machen Sie das denn?
Bei einer früh manifesten extremen Adipositas, wo ich Zeichen einer Hyperphagie habe, das ist schwer zu messen, das ist ein klinischer Eindruck von dem, was die Eltern erzählen. Also starkes Hungergefühl und im Alter vor der Schule, vor der Einschulung ein extrem hoher BMI, ich sage mal ein Beispiel, 2 Jahre und ein BMI von 24, 25 oder 5 Jahre und ein BMI von 30. Das sind ganz seltene Fälle und bei denen soll man eine genetische Untersuchung durchführen und wird da oft auch fündig. Da findet man dann seltene genetische Ursachen einer seltenen Erkrankung dann und mittlerweile gibt es für einige dieser Diagnosen auch schon mechanismusbasierte Therapien. Also das ist eine Ausnahme für seltene Fälle. Ich will aber jetzt nicht unvollständig bleiben an der Stelle. Wir wissen, dass es ein Gen gibt, den Melanocortin-4-Rezeptor, das Gen für den Melanocortin-4-Rezeptor, das ist der Sättigungsrezeptor im Hypothalamus, im zentralen Nervensystem. Dieser Rezeptor weist Varianten auf in der Allgemeinbevölkerung und es gibt Varianten, die Risikoallele darstellen. Und wir wissen, dass bei Kindern mit Adipositas 2-3% der Kinder mit Adipositas ein Risikoallel haben im MC4-Rezeptor. Und diese Information wäre hilfreich für Interventionen zur Aufklärung, auch um später realistische Ziele zu formulieren, wenn ich verhaltensbasierte Interventionen durchführe. Ich weiß, dass die Kinder, die ein solches Risikoallel tragen, keine guten Ergebnisse haben bei den verhaltensbasierten Interventionen. Da gibt es eine gute Studie von Thomas Reiner aus Datteln, der das gezeigt hat. Und diese Info fände ich jetzt für die Aufklärung auch aus ethischer Sicht gut, wenn ich die hätte. Das heißt, aus meiner Sicht, aber da spreche ich jetzt als Universitätsmediziner, wäre es gut, dass jedes Kind, das ein Schulungsprogramm angeboten wird, Verhaltensänderungen, Lebensstilverbesserung, dass ich bei diesem Kind die Information habe, 2-3% haben ein Risikoallel, dass ich die kenne und das denen auch mitteile. Das heißt nicht, dass sie nicht an so einem Programm teilnehmen sollen, aber ich muss ihnen sagen, die Chance, dass ihr viel Gewicht abnehmt und es dann auch haltet, die ist gering. Das Programm ist trotzdem gut, weil der Lebensstil, der gesunde, für uns alle gut ist.
So ein bisschen Frustbegrenzung, oder?
Ja, realistische Ziele und für eine ärztliche Aufklärung ist es auch richtig, alle Informationen, die verfügbar sind oder die wir erheben können, auch bereitzustellen und auf der Basis mit Eltern und Kind zu sprechen. Das ist, glaube ich, unser ärztliches Selbstverständnis, den wir haben.
Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie auf unsere Neuroderm-Präparate aufmerksam machen, mit denen Sie bei Neurodermitis rundum gut versorgt sind. Neuroderm-Pflegelotio, Neuroderm-Pflegecreme und Neuroderm-Pflegecreme-Lipo enthalten alle den natürlichen Feuchthaltefaktor Glycerin in einer Konzentration von 20%, der die trockene Haut intensiv mit Feuchtigkeit versorgt. Die drei Basispflegeprodukte unterscheiden sich durch ihren Lipidanteil, sodass die Pflege dem individuellen Hautzustand und der Jahreszeit angepasst werden kann. Bei besonders trockenen und juckenden Hautstellen hilft Neuroderm Repair mit ihren Ceramiden, die Hautbarriere zu regenerieren und zu stärken. Zudem beruhigt sie effektiv den Juckreiz. Das Neuroderm Mandelölbad schützt die trockene Haut schon während des Badens. Es ist erstattungsfähig bis 12 Jahre und ab Geburt zugelassen. Falls unser Neuroderm-Portfolio auch für Ihre Patienten spannend sein könnte, fordern Sie gerne Musterproben unserer Pflegeprodukte bei uns an. Den Link finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie weitere Informationen über Neurodermitis benötigen und praktische Tipps zu Themen wie Cremes, Baden und fettfeuchte Verbände wünschen, raten wir Ihnen, einen Blick in unseren Patientenratgeber zum Thema Neurodermitis zu werfen. Diesen und viele weitere interessante Consilium-Patientenratgeber finden Sie auf der Infectopharm-Homepage. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium-Pädiatrie-Podcast. Ihr Team von Infectopharm.
Kommen wir nochmal zu den in der Leitlinie empfohlenen Laborwerten zum Thema Folgeerkrankungen. Können Sie die kurz aufzählen oder müssen wir die in der Leitlinie nachlesen?
Nein, die kann ich aufzählen. Das sind im Prinzip drei Bereiche. Das ist der Bereich des Fettstoffwechsels. Also es wird empfohlen, Folgestörungen im Bereich des Lipidprofils zu prüfen, also Cholesterin, LDL, HDL-Cholesterin und Triglyceride. Der zweite Bereich ist die Leber, also wenn ich um Laborwerte mich kümmern will, die Leberenzyme zu messen, um einen Hinweis zu haben für eine Fettlebererkrankung. Und das dritte ist der Bereich Glukoseregulation, also letztlich Typ-2-Diabetes oder dessen Vorstufen rechtzeitig zu erkennen. Das sind die drei Bereiche, bei denen ich Laborwerte erhebe. Es gibt dann auch noch apparative Untersuchungen, dazu gehört der Ultraschall der Leber dazu und der Blutdruck, der zu messen wäre. Also diese drei Laborbereiche und diese zwei apparative Untersuchungen, die finden Sie in Leitlinien und man kann das durchaus kritisch diskutieren, ob ich das wirklich bei jedem Kind mit Adipositas durchführe oder nicht. Jetzt werde ich selber widersprüchlich, Leitlinien sind Leitlinien, die sollten wir einhalten, aber ich habe in manchen Stellen schon eine differenziertere Sicht darauf und würde das auf individueller Basis entscheiden.
Okay, dann lassen Sie mich als Kindergastroenterologe noch den Kommentar abgeben, dass natürlich auch ein Kind mit einer Adipositas mit erhöhten Transaminasen trotzdem einen Morbus Wilson haben kann und der kann trotzdem eine Autoimmunhepatitis haben. Also bitte nicht damit zufrieden geben, zu sagen, die Transaminasen liegen am Körpergewicht. Wenn das Körpergewicht runtergeht und die Transaminasen bleiben immer noch oben, Achtung, Achtung, da müssen wir weitere Diagnostik machen. Das ist nur einmal eine kleine kindergastroenterologische Klammer, die ich kurz aufmachen möchte.
Da gebe ich Ihnen recht. Also da ist wichtig, den Verlauf zu dokumentieren und den ernsthaften Versuch, durch, wenn dann nur eine kurzfristige Lebensstiländerung, also eine funktionelle Untersuchung zu zeigen, dass die Enzyme runtergehen. Absolut d'accord und so würde ich es auch jedem empfehlen.
Also so mache ich es in der Tat auch. Ich versuche denen das zu erläutern und sage, wir fassen jetzt mal ein realistisches Körpergewichtsziel und treffen uns in ein paar Monaten wieder. Und wenn das Körpergewicht runtergeht und deine Transaminasen runtergehen, dann haben wir das quasi bewiesen. Dann müssen wir auch nicht mehr machen. Aber wenn es dann nicht runtergeht, dann müssen wir was gucken. Okay. Sie hatten ganz am Anfang bei der Einleitung schon gesagt, dass es Ihnen ganz wichtig ist, wie man kommuniziert und eben nicht sagt, ich habe eine Adipositas, sondern der Patient hat eine Adipositas als Erkrankung. Was sind das in Ihrer Sicht so die klassischen Fallstricke in der Kommunikation, wo Sie sagen würden, das sollte man besser nicht tun?
Also die Fallstricke in der Kommunikation entstehen ja in uns selber, wenn wir Menschen mit Adipositas auf der Straße sehen oder wenn wir sie in unserer Ambulanz sehen oder in der Sprechstunde sehen. Und der erste Fallstrick ist bei uns morgens, wenn wir dann 3, 4 Sprechstunden parallel haben und die zuständige MFA oder Kinderkrankenschwester empfängt die Ärzte oder begrüßt die Ärzte und sagt, Zimmer 1 ist ein Kind mit Kleinwuchs jetzt bei uns in der Endokrinologie, Zimmer 2 haben wir einen Diabetiker, der zur Kontrolle kommt, Zimmer 3 ist dieses Kind mit der Hashimoto-Thyreoiditis und im Zimmer 4 haben wir ein neues Kind mit Adipositas. Und dann bleibt normalerweise Zimmer 4 immer bis zum Schluss übrig. Ich schildere das jetzt mal so ein bisschen plakativ, weil da keiner rein will. Also das ist schon der erste Fehler, wie wir den Menschen, den Kindern, den Familien begegnen. Wir haben eine innere Hemmung, dass wir uns mit ihnen beschäftigen. Wenn sie in so ein Zimmer reinkommen, das ist so, da ist eine dicke Luft, da riecht es übel und ein Kind mit Adipositas, eine Jugendliche zu untersuchen, ist etwas, was man primär erstmal nicht gern tut. Und das ist ein Fallstrick, der aber unser eigenes Thema ist. Das ist letztlich iatrogen, da müssen wir wirklich Ärzte sein und Ärztinnen sein und jeden Patienten gleich behandeln. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wie spreche ich mit den Familien? Und es ist oft zu beobachten, dass die Mütter, die die Kinder begleiten, dann erstmal anfangen zu erzählen. Und sie brauchen für eine Anamnese meistens viel länger als bei anderen Diagnosen, weil diese Mütter versuchen, sich recht zu fertigen. Sie erklären, was sie alles tun und was sie schon gemacht haben. Und zu einem gewissen Maß sollte man das zulassen, also sie nicht unterbrechen und sie dann eher für ihr Engagement auch loben und es wertschätzen. Das ist ganz wichtig. Und nicht sagen, das kann ja nicht sein. Sehen Sie doch das Ergebnis. Und dann, wenn man dann weiterdenkt, das sollte ja heute hoffentlich nicht mehr vorkommen, dass wir dann sagen, ja, jetzt schauen Sie mal, dass Sie weniger essen. Schauen Sie mal, dass Ihr Kind sich mehr bewegt. Und das ist doch machbar. Ein paar einfache Tipps und dann wird es schon wieder besser werden. Das entspricht nicht den Leitlinien, ist nicht evidenzbasiert und trägt dazu bei, dass wir die Familien belasten, letztlich das Stigma pflegen und es ist auch eine Art Diskriminierung. Und das sind so Fauxpas.
Da gibt es ja tatsächlich auch eine ganz gute Untersuchung dazu, die sagt, einmal solche, sag ich mal, Anführungszeichen, Tipps von sich zu geben, entlastet lediglich den Arzt und hat sonst keine Konsequenz. Aber nichtsdestotrotz müssen wir ja Dinge, die Sie vorhin unter dem Stichwort Lifestyle Modification angesprochen haben, müssen wir ansprechen. Was wollen wir denn? Was empfehlen wir denn? Bei allen im Hintergrund Habenden und wir wissen, so wahnsinnig viel können wir nicht ausrichten, aber wir können ein bisschen was ausrichten. Was empfehlen wir denn?
Und jetzt schicke ich noch einmal den Satz voraus. Zuerst wertschätzen das, was die Familie bereits tut und dann vermitteln, dass unser Ziel es nicht ist, dass ein Kind mit Adipositas schlank wird, sondern das Ziel ist, dass es möglichst gesund bleibt, eine gesunde Entwicklung hat, auch in der Gruppe, in der sozialen Gruppe sich gut integrieren kann, bei sozialen Aktivitäten mitmachen kann und das Selbstbild, den Selbstwert hochhalten kann. Das ist ein ganz wichtiges Ziel in der Entwicklung der Kinder. Und dann gilt es, den Lebensstil so gesund wie möglich zu gestalten. Und da gibt es Maßnahmen, die sich dann auch auf das Gewicht auswirken können. Und auch da, bevor ich jetzt einzelne Punkte nenne, schicke ich wiederum voraus, es ist nicht primär das Kind, selbst der Jugendliche, nur begrenzt, sondern die Eltern, die Erwachsenen, all die, die in der Umgebung des Kindes sind und als Vorbilder gelten. Später die Peer Group, die wir natürlich schlecht beeinflussen können. Da gilt es, den Schwerpunkt zu setzen. Und dann Maßnahmen, die wirksam sind. Das sind Maßnahmen im Rahmen der Ernährung. Da wissen wir, dass die Energie, die ich über Getränke zu mir nehme, Einfluss hat auf das Körpergewicht. Und da gibt es klare Befunde, die zeigen, dass der Zuckergehalt in Getränken direkten Einfluss hat auf die Fettmassenentwicklung, auf das Gewicht. Das ist ein klarer Zusammenhang da.
Da machen wir eine kleine politische Klammer auf. Daran kann man als Politiker arbeiten. Thema Zuckergehalt von Getränken, das wäre ein Appell an die Politik. Da sind wir uns beide, glaube ich, einig. Grundsätzlich, wir wollen, dass die Kinder am liebsten Wasser trinken.
Ja, und das lässt sich ja gerade in unserer Gesellschaft gut umsetzen, indem dass wir die Schulen, die Einrichtungen, in denen die Kinder sind, befähigen, solche Maßnahmen auch zu ermöglichen, zu erleichtern und die Familien dann aufklären. Also das ist zum Beispiel ein zentraler Punkt auch des großen Programms, das wir hier in Baden-Württemberg haben, von der Landesstiftung unterstützt, komm mit in das gesunde Boot. Da geht es um Schulunterricht, auch Kita-Anleitungen, wo ein gesunder Lebensstil vermittelt wird über Lehrer, über Erzieherinnen, Lehrerinnen und die Kinder praktisch ihnen es leicht gemacht wird, solche Empfehlungen, also Wasser zu trinken, nicht gesüßten Tee zu trinken, umzusetzen. Das sind die Getränke.
Ich habe eine schöne Untersuchung aus dem Ruhrgebiet, dass allein das Aufstellen von Wasserspendern in Schulen schon einen positiven Effekt gezeigt hat.
Ja, Frau Beuser-Kersting
genau.
Hat das durchgeführt und ist eine ganz tolle Arbeit. Die zitiere ich oft. Und ja, das ist eine Antwort auf diese Frage, was kann ich tun?
Okay, Getränke Nummer eins. Ernährung, da hatten Sie auch vorhin schon gesagt, möglichst dicht zwischen den Mahlzeiten, Stichwort Snacks, ist ein, glaube ich, ein großes Thema. gemeinsame Mahlzeiten ist ja ein bisschen so eine Mittelschichtsvorstellung, dass Familien abends noch gemeinsam essen. Gab es letztens eine Untersuchung hier aus Baden-Württemberg, das machen noch höchstens 50% der Familien, essen noch abends gemeinsam. Ehrlich gesagt, wollen wir da wieder hin, oder?
An der Beschreibung sehen Sie, dass es an der Stelle sich ja nicht nur um die Adipositas dann dreht, die ich da beeinflussen will, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Und die Frage ist, wie weit ich das wirklich wieder zurückdrehen kann, da kann man nur spekulieren. Hat ja auch andere Auswirkungen. Also diesen Ratschlag, das Vorbild, die Möglichkeit, es zu erleichtern, dass man miteinander Mahlzeiten einnimmt, hat ja nur Vorteile. Aber das ist sehr viel komplexer an der Stelle natürlich. Also die gemeinsamen Mahlzeiten, ja. Mahlzeiten zu geregelten Zeiten. Und dann kommen die Dinge, die wir essen. Und die Nahrungsmittelindustrie ist wichtig. Die hat uns ja auch den Wohlstand erbracht, den wir haben. Die erlaubt es uns auch heute, unseren Tag so zu leben, wie wir wollen. Und gerade im Kindes- und Jugendbereich wissen wir, dass wir die Industrie ja brauchen, auch für Säuglingsnahrung, für andere Nahrungsmittel, wo wir sehr froh sind, dass wir sie haben. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, dass es auch ein Bereich ist, wo viel, viel Produkte im Supermarkt angeboten werden, die prozessiert sind. Das heißt, das ursprüngliche Produkt vom Acker, vom Garten wird verarbeitet, damit es haltbar gemacht wird. Und in diesem Prozess fallen dann die Ballaststoffe raus und es wird ein Produkt dann entstehen, das auch einen höheren Energiegehalt hat, meistens noch mit bestimmten Stoffen versehen, Geschmacksverstärker, Stoffen zur Haltbarkeit, Farbstoffe, andere Dinge, die dann am Ende dazu führen, dass diese Nahrungsmittel metabolisch viel ungünstiger sind und die Adipositas vorantreiben, zum Teil über Insulinspiegel, die darüber stimuliert werden und andere Vorgänge. Also die Produkte, die wir gerade haben, die uns angeboten werden, das moderne Leben uns auch vorgibt, die sind nicht geeignet, um einen gesunden Lebensstil mit dem Ziel Adipositas zu kontrollieren. Da sind die sicher nicht geeignet dazu.
Also es ist ein Riesenfeld prozessierte Lebensmittel, da ist auch nicht alles böse, was prozessiert ist, aber trotzdem grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, Dinge, die man als Basislebensmittel kauft und selber kocht, ist erstmal das, was wir haben wollen. Wir wollen gerne Produkte auf dem Markt kaufen oder selber Dinge herstellen. Ich glaube, das ist etwas, da finde ich, kriegt man übrigens auch relativ viele Familien mit Migrationshintergrund. Wenn man die so ein bisschen packt an ihrer Mensch, da gibt es doch wunderbare türkische Rezepte, arabische Rezepte. Und das ist doch toll, wenn sie da kochen können, eben ohne fertige Lebensmittel, die hier so Western Lifestyle darbieten. Okay, also das heißt, wir wollen bei der Ernährung ist, glaube ich, im Grunde jedem mit vernünftigen, mit normalem, gesunden Menschenverstand klar, was wir da haben wollen. Dass wir Bewegung haben wollen, ist, glaube ich, auch klar. Das ist auch noch ein Appell, glaube ich, an die Politik. Spielplätze, Möglichkeiten für Kinder, sicher sich zu bewegen. Also ich sag mal, unsere Generation, wir sind noch raus und wir sind auf Bäume geklettert und von Bäumen gefallen oder haben auf Baustellen gespielt. Das gibt es ja weniger. Zumindest. Okay, jetzt gibt es eine Frage, die wir relativ, ich ahne mal, dass Sie die auch häufig gestellt bekommen. Muss mein Kind nicht mal zur Kur? Was sagen Sie dazu?
Also wir haben ja einen Schatz in Deutschland an Reha-Einrichtungen, die chronisch kranken Kindern die Türen öffnen und auch dort sehr, sehr gute interdisziplinäre Programme, Unterstützungen, auch für Eltern, wenn die mit aufgenommen werden, anbieten. Also das ist ein Reichtum, der auch so typisch in Deutschland ausgeprägt ist. Das ist erstmal positiv zu bewerten. Und diese Maßnahmen in den Reha-Kliniken, die sind ja auch wirksam und die bewirken was. Das Problem ist, dass sie für 4-6 Wochen dann durchgeführt werden. Und danach kommen die Kinder dann wieder nach Hause und dort hat sich eben nichts geändert. Und wir sehen halt bei vielen dann, dass die Gewichtskurve der BMI während der Reha nach unten geht und nachher wieder nach oben geht und am Ende dort ist und so ausschaut, als ob sie gar nichts gemacht hätten. Das heißt, die alleinige Reha-Maßnahme reicht nicht aus. Wir brauchen eine gute Vorbereitung und vor allem eine Nachsorge, in dem Sinn, dass das, was an Lebensstiländerungen, an Neuerungen dort gelernt wurde, auch zu Hause umgesetzt werden kann. Also der Bedarf, diese Nachsorge, diese Nacharbeit ist mindestens so wichtig und auch intensiv wie die eigentliche Reha. Und da haben wir noch einen Mangel. Das können wir noch nicht wirklich umsetzen bei uns.
Das, finde ich, war jetzt eine sehr abgewogene Antwort. Ich provoziere Sie jetzt so ein bisschen. Können wir nicht das Geld, was wir in Reha-Kliniken und solche Reha-stationären Reha-Programme stecken, besser in der Prävention benutzen?
Also wenn Sie die Beträge anschauen, die Euro-Beträge, glaube ich, dass man mit dem Geld durchaus andere Dinge mit mehr Wirkung machen kann. Dem stimme ich zu. Mir war es wichtig, das Potenzial dieser Einrichtungen nicht schlecht zu reden. Es ist eher der Appell, das wohlgeprüft und mit einer Art Innovation auch jetzt in die Zukunft zu bringen. Ich würde die also nicht abschaffen, sondern ich würde schauen, dass die Wirkung, die dort erzielt wird, auch nachhaltig beibehalten wird. Also so ein Kind mal rauszunehmen, ist ja oft auch gut, entlastend. Aber was uns halt fehlt, ist die Nachbetreuung.
Jetzt ist bei den Erwachsenen das große Thema die Abnehmspritze. Das ist das große Ding. Wie steht es denn mit medikamentösen Interventionen bei Kindern und Jugendlichen?
Es gibt zwei dieser Produkte, die zugelassen sind ab dem Alter von 12 Jahren für die Behandlung der Adipositas. Das ist im Moment, wir sind im Oktober 2025. Es wird weitere Medikamente geben, die nächstes Jahr und übernächstes Jahr zugelassen wird. Ab 12 wird auch ein Medikament geben, das wahrscheinlich nächstes Jahr ab 6 Jahre bereits zugelassen wird. Also das ist die Zulassung, die Behörde, die eine Therapie zulässt. In Deutschland haben wir den sogenannten Lifestyle-Paragraphen, der eine Liste von Medikamenten mit sich führt, die nicht zulasten der gesetzlichen Krankenkassen verschrieben werden dürfen, weil sie den Lebensstil eines Menschen beeinflussen. Wir sind bei dem Thema von vorher und da liegt historisch gewachsener und noch vorhandener Trugschluss einfach drin. Fakt ist, dass diese Medikamente heute nicht auf Rezept ausgestellt werden, verschrieben werden können und nicht erstattet werden. Das ist für mich ein Fehler, ist auch biologisch verkehrt, aber so ist es im Moment. Jetzt sind die zugelassen, ab 12 Jahre, und da ist ja viel in den Medien gerade und es wird ja immer schwarz-weiß dargestellt oder nur kleine Ausschnitte dargestellt. Da werden viele Fehlinformationen übermittelt. Also wir werden nicht alle Kinder mit Liraglutid oder Semaglutid behandeln. Das ist nicht richtig, nicht sinnvoll. Es ist sinnvoll für ausgewählte Patienten. Ich beschreibe mal eine Gruppe, für die ich diese Medikamente als sehr sinnvoll und hilfreich sehe. Das sind Kinder mit extremer Adipositas, die dann, wenn sie 8 Jahre sind, 10 Jahre sind, 12 Jahre sind, pro Jahr 10 Kilogramm zunehmen. Ich sehe das auf der Gewichtskurve. Ich kann genau voraussagen, wenn ich die Kurve zeichne, wie viel der Junge, das Mädchen in einem Jahr wiegt. Und wenn ich eine solche Dynamik sehe, und alle Bemühungen der Familie inklusive Programme zu keinem Erfolg führten, dann bin ich eigentlich verpflichtet, dieses Medikament einzusetzen, weil es diesen Anstieg stoppt und die Gewichtsabnahme einleitet.
Okay, Medikamente sind das eine. Bei Erwachsenen, auch das ständig in den Medien, die bariatrische Chirurgie, Magenverkleinerungen, Magenballon, was auch immer. Gibt es da einen Stellenwert bei Kindern und Jugendlichen?
Auch das ist leitlinienbasiert. Es gibt die Empfehlung bei Jugendlichen mit extremer Adipositas, bei denen alle anderen Interventionsmaßnahmen nicht erfolgreich waren, diesen Schritt zu überlegen, zu erwägen. Es gibt Kriterien, eine ganze Liste, die erfüllt sein müssen. Und dann ist es eine echte Option und ist eine sehr wirksame Therapiemaßnahme, bariatrische Chirurgie.
Also das ist tatsächlich auch ein Punkt, den musste ich in den letzten Jahren lernen. Ich habe mich erst innerlich ganz, ganz heftig dagegen gewehrt. Ich fand die Vorstellung furchtbar und habe gedacht, da müssen wir doch irgendwie besser werden. Aber ich glaube, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist das tatsächlich die Intervention.
Denken Sie an einen Jugendlichen mit 140, 150 Kilo, von dem ich weiß, der nimmt nochmal 30, 40 Kilo zu.
Genau, und dem klaue ich 10% seines Körpergewichts durch die Interventionen und dann bin ich aber immer noch nicht da, wo ich hin will.
Ja, und wenn ich eine Magenverkleinerung durchführe, dann habe ich 30% Gewichtsabnahme.
Okay. Es gibt ein Standardelement in diesem Podcast und der heißt Do's and Don'ts. Das ist Ihnen überlassen. Mein Rat ist immer eher mit den Don'ts anzufangen, weil lieber mit positiven Dingen zu enden. Aber Sie dürfen ein paar Ihnen wichtige Punkte an die niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte loswerden.
Ja, wir sollten nicht von adipösen Patienten sprechen, das hatten wir eingangs, sondern das Kind hat Adipositas oder der Jugendliche lebt mit Adipositas. Wir sollten nicht das Normalgewicht als Zielgewicht formulieren, sondern wir sollten realistische Ziele formulieren und die bestehen zunächst in einem gesunden Lebensstil und in einer Entlastung, Entstigmatisierung. Also ich verbinde die Don'ts mit den Do's. Was wir auch nicht machen sollten, ist solche Aussagen treffen, ess mal weniger, beweg dich mal mehr, weil das funktioniert nicht, das entspricht nicht den wissenschaftlichen Grundlagen, es bedarf einer grundsätzlichen Änderung des Lebensstils in der Familie, wo ich viel investieren muss, multidisziplinär, um das in einer Gruppe wie einer Familie zu erreichen. Und dann, was wir alle nicht tun sollten, bitte, ist die Stigmatisierung, die wir in uns tragen, wenn wir Kinder mit Adipositas sehen. Wir müssen sie kontrollieren und auf keinen Fall die Betroffenen diskriminieren im medizinischen Umfeld. Also, dass wir sie schlechter behandeln, anders behandeln als andere chronisch Kranken. Also das sind für mich die Don'ts und die Do's ist, Adipositas ist eine chronische Erkrankung. Ich helfe dir, damit zu leben, damit zurechtzukommen. Es gibt realistische Therapieziele für verhaltenstherapeutische Interventionen, die liegen im Bereich von 5% Gewichtsveränderung und vor allem im Erreichen eines gesunden Lebensstils. Und das Du, also was mache ich, was kann ich tun? Ich wiederhole es einfach noch einmal. Du hast Adipositas, ich helfe dir dabei.
Sehr schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Herr Professor Wabitsch. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Kommentare. Wir verlinken wichtige Literatur und Literaturhinweise in unseren Shownotes. Die können Sie dort gerne nachlesen. Wir freuen uns über Bewertungen, natürlich über positive Bewertungen. Wir freuen uns aber auch über Hinweise zu anderen Themen, zu Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Und wie immer, bleiben Sie uns gewogen.
Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast@infectopharm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectopharm.